って。
Himmelfahrt und Pfingsten. Und erlauben Sie vielleicht am Anfang ein kleines Gedicht von Alfons Petzold, so als Motto vielleicht. Ich singe Lob der Erde. Schön ist die Erde, erhebend das Wissen auf ihrer Fläche zu stehen. Und nichts kann erniedrigen, das hohe Gefühl meiner Seele, in einem Menschen zu wohnen. Wohl ist gewaltig des Himmels wolkenbefahrenes Meer mit seinen silbernen Inseln, den Sternen, auf denen die Götter der Sage, die Helden der Märchen wohnen und wundervoll glänzen die goldenen Dächer der Sonne, der Burg Gottes, in der durch diamantene Hallen die Seligen wandern. Doch stünde ich oben zwischen den Göttern und Geistern im Ohr der engen Posaunenmusik und den seraphischen Gesang, getränkt in den bittersten Erfahrungen aller bisher verstorbenen Brüder und Schwestern, und sehe ich tief unter mir atmen und beben die schweigsam liebenden Wälder, die Horizonte stützenden Ebenen, die Städte des schäumenden Lebens voll, das wuchtige Strömen der Flüsse, das Donnergewoge der Meere, die Städte in der keuchenden Arbeit, die Berge, Quellen, zuckenden Tiergestalten und mitten darunter den kämpfenden, leidenden, aber doch aufrechten Menschen. Ich verdinge vor Sehnsucht im Reich der Verklärten nach der schönen Lust und Qual reiner Erde. Das Christentum, Christus ist ein Bekenntnis zur Erde. Der Himmel des Christus ist die Erde. Das ist vielleicht der Kern der Osterbotschaft. Dass er sich durch dieses Mysterium, das sich zu Ostern abgespielt hat und das wir jetzt in Näheren beleuchten werden ein bisschen, ganz innig verbunden hat mit der Erde. Rudolf Steiner hat uns dazu sehr viele Anregungen gegeben, etwas, was vielleicht so im offiziellen Kirchenchristentum an Bewusstsein im Moment ein bisschen verloren gegangen ist, dass dieser Christus eigentlich ein kosmisches Wesen ist. Das einen langen, langen Weg gesucht hat, um herunter auf die Erde zu steigen. Und sich hier mit der Erde und mit den Menschen auf der Erde zu verbinden. Und im Prinzip ist das ein Prozess, der aber schon sehr, sehr lange vorher begonnen hat. Das ist nicht etwas, was erst so ganz kurz zu Ostern vor 2000 Jahren etwa passiert ist, sondern ein Prozess, der sich eigentlich schon mit dem Beginn der ganzen Schöpfungsgeschichte angekündigt hat. Denn im Grunde am Beginn der Schöpfungsgeschichte, ja, wenn man so will, geht ein großer Riss durch die ganze Schöpfung. Also wenn Sie denken, wie es im Alten Testament beginnt, am Anfang schufen die Götter, oder konkreter ist es geschrieben, die Elohim, Mehrzahl, also eine Mehrzahl von Göttern, am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Und es kommt dann immer deutlicher heraus, dass die Elohim, die Schöpfergötter, etwas sind, die mit dieser Himmelswelt verbunden bleiben und die Erde ein Ort ist, auf den sie zwar von außen ihre Schöpferkraft hineinschicken und mit allen möglichen dienstbaren Geistern ihre Werke hier in dieser Erde verrichten, dass sie aber selbst etwas sind, das außerhalb dieser Sphäre stehen bleibt. Und etwas, was es in dieser strengen Form eigentlich noch nie gegeben hat, dass die Götter gar nicht wirklich drinnen sind in ihrem Werk, sondern von außen hereinwirken. Und Rudolf Steiner sagt, dadurch ist sogar in der Bewusstseinsentwicklung des ganzen Kosmos ein ganz großer Schritt passiert, eine neue Form des Bewusstseins ist entstanden. Eine Art, er sagt, Gegenstandsbewusstsein, aber das ist nicht unser äußeres Gegenstandsbewusstsein. Aber es entsteht ein Bewusstsein, ein neues Bewusstsein für diese Elohim, die sich ihrer Schöpfung gegenüberstehen und sie betrachten können. Und wir werden das so schon im ersten Kapitel der Genesis immer wieder, dass die Elohim ihr Werk beginnen. Ja, da ist noch was sehr Spannendes drinnen. Nämlich die Frage ist, wer ist denn der eigentlich Tätige, der diese Schöpfung hervorbringt? Am Anfang heißt es also, die Elohim schufen Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis herrschte über der Erde, und der Geist der Elohim, Ruach Elohim, schwebte über der Tiefe, also diese Erdenwelt ist noch ganz, ganz finster, dunkel, also ein geheimnisvoller Ort, wenn man so will, ein noch ganz unbeschriebenes Blatt. Und dann heißt es, und es sprachen die Elohim, es werde Licht. Und es ward Licht. Und die Elohim sahen, dass das Licht gut war. Vaya Elohim Kitov. Vaya Elohim Naor Kitov. Also sie sahen das Licht und sie sahen, dass es gut war. Das heißt, sie entwickeln ein Bewusstsein, ein neues Bewusstsein an ihrer Schöpfung, die sie hervorbringen. Aber wer spricht durch diese Gemeinschaft der Elohim? Es ist ganz interessant, dass dieses Sprechen nämlich nicht ganz am Anfang ist. Wenn Sie es etwa vergleichen mit dem Neuen Testament, etwa Evangelium des Johannes, da steht, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und es stellt sich dann eigentlich heraus, dieses Wort ist der Christus. Der schaffende Logos ist der Christus. Er ist das Wort. Er ist die schaffende Kraft, die durch die Gemeinschaft der sieben Elohim, der sieben Schöpfergeister spricht. Also, Rudolf Steiner hat das eben dann sehr deutlich herausgearbeitet, dass es eine Siebenheit von Schöpfergöttern ist. Und ihre gemeinsame Aufgabe, die sie auf sich genommen hat, ist, diese Erde zu schaffen, so zu schaffen, dass sie geeignet ist, den Menschen zu tragen. Den Menschen, der ein Abbild ist, dieser Gemeinschaft der sieben Elohim. Das ist etwas sehr Deutliches. Keiner der einzelnen dieser sieben Elohim wäre fähig gewesen, den Menschen zu schaffen. Er ist nicht nach dem Bild des einen oder des anderen Elohim geschaffen, sondern nach ihrem gemeinsamen Bilde. Das heißt eigentlich nach etwas Höherem, als jeder einzelne von ihnen ist. Nach etwas, was nur entstehen kann, wenn der Christus durch diese Gemeinschaft der sieben Schöpfergeister wird. Und in diesem gemeinsamen Bild, das dann mit den Menschen hervortritt am sechsten Schöpfungstag, so in einer ersten Form, in diesem Menschen, der nach dem gemeinsamen Bild gestaltet ist, ist von vornherein diese ganz enge und ganz starke Beziehung zu dem Christus damit gegeben. Eine Beziehung zu dem Christus, wie sie sonst eben nur diese Gemeinschaft der sieben Elohim am Anfang hat. Natürlich sind wir ganz, ganz kleine Wesen im Vergleich zu diesem hohen Schöpfergöttern. Aber diese Schöpfergötter selber machen eine Entwicklung durch, indem sie den Menschen schaffen. Also man darf sich auch nicht denken, naja, die sind halt schon so groß und mächtig und fix und fertig. Und nein, sie entwickeln sich selber weiter. Sie entwickeln sich selber weiter, indem sie den Menschen nach ihrem gemeinsamen Bilde mit der Hilfe, wenn man so will, des Christus schaffen, der durch sie spricht. Denn man hört dann immer wieder am Beginn jedes weiteren Kapitels oder jeder weiteren Strophe, eigentlich jedes weiteren Schöpfungstages in der Genesis, das beginnt dann immer, Vayomer Elohim, irgendwas, es sprachen die Elohim und es werde dieses und jenes. Und dann hört man, es geschieht und dann betrachten sie wieder ihr Werk. Und sie sehen immer wieder, ihr Werk ist gut. Also dieses Sprechen ist dann ab der Mitte des ersten Schöpfungstages kommt das immer wieder. Es ist immer wieder also diese Wirkung des Christus durch diese Gemeinschaft drinnen. Und wenn dann letztlich am sechsten Schöpfungstag der Mensch, naja, man kann ja gar nicht sagen, die Erde betritt, denn wir würden uns das ganz falsch vorstellen, wenn wir uns dann vorstellen, das hätte schon eine Ähnlichkeit mit dem Menschen, den wir von heute kennen. Es ist eigentlich noch ein ganz großer, kosmischer Mensch, dieser erste Adam. Die Kabbalisten, die jüdischen Esoteriker haben das genannt, den Adam Kadmon. Eigentlich ist dieser Ur-Adam noch so groß wie der ganze Kosmos. Der ganze Kosmos, den die Elohim schaffen, also in diesen Erdenbereich hinein schaffen, das ist dieser große Adam. Und es wird noch ein langer Weg sein, bis wir dann hier herunterkommen und uns in so einen engen Körper hineinquetschen. Ein erster Schritt einer Zusammenziehung, wenn man so will, dass der Mensch entsteht, ist schon gegeben mit der, naja, zweiten Schöpfungsgeschichte. Sehr interessant, wenn man die Bibel studiert, es gibt zwei Schöpfungsgeschichten. Äußerlich wird das meistens so erklärt, naja, da gab es halt verschiedene Überlieferungen, das hat man halt dann zusammengestoppelt irgendwie. Obwohl, wenn man sie sich genauer ansieht, sind sie sehr stark unterschiedlich. Und es gibt einen Hinweis von Rudolf Steiner, dass darin einfach ganz bestimmte Entwicklungsschritte auch der Erdentwicklung, der Menschheitsentwicklung geschildert wird. Er sagt, die Schilderung, die wir im ersten Kapitel finden, also dieses Sechs-Tage-Werk, wo dann die Elohim am siebenten Tag ruhen und wo sie ruhen, also mit ihrem Werk fertig sind, eigentlich zu einer höheren Stufe hinaufsteigen durch das, was sie sich erarbeitet haben und dann interessanterweise plötzlich Jahre Elohim genannt werden. Vorher kommt das Wort Jahre überhaupt nicht vor. Es kommt erst vor am Ende des siebten Schöpfungstages. Da plötzlich ist eine neue Bewusstseinsform entstanden, die dieses Gemeinschaftsbewusstsein zunächst dieser sieben Elohim repräsentiert. Und jetzt geht es in den zweiten Schöpfung hinein, die jetzt durch Jahwe Elohim vorangetrieben wird. Und jetzt wird Adam noch einmal geschaffen, aus dem Erdenstaub, wie es so schön heißt. Und, aber Erdenstaub ist noch immer nicht unsere Erde, das was wir kennen, wenn wir da draußen hineingreifen. Das ist noch lange, lange Zeit. Eigentlich ist es im Grunde diese ganze enge Erdensphäre, die aus der dieser Adam geschaffen wird. Also aus dem kosmischen Adam wird er zu einem irdischen Adam, aber ein irdischer Adam, der so groß ist wie unsere Erde, ja sogar noch die ganze Mondensphäre in Wahrheit mit umfasst. So groß ist dieses Gebiet noch. Und das, was als Paradieseswelt dann geschildert wird, die geschaffen wird, na, man könnte sagen, das ist dieser Erdenmondenumkreis. Dort bewegt sich dieser Adam, dieser aus dem Erden Lehm geschaffene Adam. Aber das ist eine Verdichtung bereits, aber noch lange nicht äußerer Stoff, wie wir ihn kennen. Also diese ersten Schöpfungstage, sagt Steiner, eigentlich passiert das nicht in der äußeren Welt. Es passiert nicht einmal in der Ätherwelt, von der Steiner spricht. Die Ätherwelt, das sind die Kräfte, die das Lebendige formen, die bildenden Kräfte des Lebendigen sind, die wir eigentlich so mit äußeren Augen gar nicht sehen, nur in ihrer Wirkung sehen, wie die gestaltenden Kräfte in den Pflanzen sind, auch in den Tieren, was die Lebenskräfte betrifft, auch in uns, auch wir haben sie in uns. Aber dort in dieser Sphäre bewegt sich das im ersten Kapitel der Genesis noch nicht, sondern das ist die reine Seelenwelt. Eigentlich schaut man beim ersten Kapitel der Genesis hinein in die Seele der Elohim und so will. Was die erleben bei der Schöpfung, das, so einen kleinen Abglanz davon, hat Moses, als er das festgehalten hat, erlebt in seiner Seele. Und diese Bilder zeigt uns, wie im Seelischen vorbereitet wird die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos vorbereitet wird. Und dann im zweiten Kapitel mit der Erschaffung des Paradieses steigt es bereits herunter in die Welt der Lebenskräfte, in der bildenden Kräfte. Also das heißt, es wird konkreter irgendwie, es wird dichter irgendwo das Ganze. Aber es passiert etwas ganz, ganz Spannendes da. Etwas, naja, man könnte fast sagen, Bedrohliches sogar. Denn normal sagt man ja, na gut, jetzt wird dann das Paradies geschaffen und dann kommt irgendwann der Sündenfall, da ist eine Schlange irgendwo und da kommt irgendwo jetzt das Böse hinein. Wissen Sie, wann das Böse zum allerersten Mal erwähnt wird in der Bibel? Es wird erwähnt, noch bevor dieser ganze Garten geschaffen wird. Denn zuerst wird geschaffen, der Adam wird einmal geschaffen aus dem Erdenstoff. Dann wird als nächstes geschaffen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das erste Mal fällt das Wort vom Bösen. Hier an dieser Stelle. Also hier ist genau der Punkt, wo die Entwicklung eine Stufe dichter wird, eine Stufe heruntersteigt, hier beginnt bereits das Böse irgendwo präsent zu sein. Denn sonst könnte man nicht von der Erkenntnis des Guten und des Bösen sprechen. Also da beginnt es sich bereits in die Schöpfung hineinzuarbeiten. Und diese Erkenntnis des Guten und des Bösen, und dann, Sie kennen die Paradiesesgeschichte, dann dem Eva verführt wird, von dem Apfel zu essen und Adam auch davon isst und dann diese Kräfte der Erkenntnis des Guten und des Bösen auch in sich aufnimmt, dann kommt der Sündenfall zustande und dann beginnt eigentlich erst dieser radikale Sturz dieses Adam oder von Adam und Eva sozusagen auf unsere Erdenwelt herunter. Das ist auch, wie es Rudolf Steiner schildert, die Zeit, wo sich Erde und Mond erst so richtig voneinander zu trennen beginnen. Also vorher muss man sich das noch als ein Gebilde vorstellen, wenn man es jetzt von außen betrachten würde. Und was ist aber mit dieser Erkenntnis des Guten und des Bösen gegeben? Es ist den Menschen gegeben, die Kraft aus eigenem Bewusstsein eben zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösen. Das heißt, es ist die Grundlage für seine Freiheit gelegt. Durch die Einwirkung dieser luziferischen Schlange, wenn man so will. Also die verführt den Menschen dazu, diese Kräfte in sich aufzunehmen. Und man könnte sagen, ja, was ist denn da jetzt schief gegangen in der ganzen Schöpfung? Da ist ja schon jetzt am Anfang eine große Katastrophe passiert. Aber diese große Katastrophe ist eigentlich zum Heile des Menschen, wenn man so will. Oder trägt in sich den Keim, dass der Mensch in gewisser Weise in seiner Entwicklung durch diese Freiheit, die er damit erwirbt, höher steigen kann als jedes andere geistige Wesen vor ihm. Es haben andere Wesen vor den Menschen eine geistige Entwicklung durchgemacht, die ihn auf eine ähnliche Stufe wie den Menschen gebracht haben. Und das sind Wesenheiten, die heute weit über uns stehen. Engelwesenheiten, Erzengelwesenheiten, Urengelwesenheiten, was es da alles gibt, was ja auch die christliche Theologie durchaus kennt, also diese ganzen Engelhierarchien. Engelwesenheiten, die uns an geistiger Kraft unendlich überlegen sind.
Lebt in diesem Wesen schon eine Ahnung von Ostern und von Himmelfahrt? Oder?
Ja, es ist da etwas davon drinnen. Ich werde noch genauer darauf eingehen, wie das zusammenhängt. Aber es steckt etwas drinnen, weil es steckt überhaupt eine Erwartung drinnen, weil alle diese Hierarchien über uns etwas von uns erwarten. Eben, dass wir ja diese Freiheit und diese damit verbundene Kraft der Liebe entwickeln können. Liebe ohne Freiheit ist nicht möglich. Wirkliche Liebe erfordert das Durchgehen sozusagen durch diese Trennung. Das Durchgehen, ganz auf sich selbst gestellt zu sein und sich aus der Freiheit heraus wieder der geistigen Welt, den anderen geistigen Wesen, das heißt den Mitmenschen, den höheren Wesenheiten, den Engelwesenheiten, den Erzengelwesenheiten, den Urengelwesenheiten, den Schöpfergöttern, sich zuzuwenden, aber aus der Freiheit heraus, nicht aus einem inneren Zwang. Dieser Adam, noch wie er noch im Paradiese sich befindet und noch nicht gegessen hat von der Frucht der Erkenntnis, er ist ein geistiges Wesen bereits, er hat eine Ich-Kraft in sich, aber er hat nicht die Freiheit. Er ist eigentlich ein Organ an diesem ganzen Geistorganismus, ein Ausführungsorgan, wenn man so will, das unterste Ausführungsorgan. Und bis zu dieser Schaffung des Menschen, hat alle Schöpfung immer so funktioniert, dass eben die unteren Hierarchien Ausführungsorgane, der über ihnen stehen sind. Da kann eigentlich in der Schöpfung im Grunde gar nichts passieren. Weil alles aus der höchsten Quelle fließt und direkt, man kann es, wenn man so äußerlich sagen will, wie in einer Befehlskette nach unten. Und mit dem Menschen wird ein gewaltiges Risiko eigentlich auf sich genommen, diese ganze Schöpferkraft nimmt ein Risiko auf sich, dass da unten so ein winziges Wesen ist, das mitentscheidet darüber, was mit dieser Schöpfung passieren wird. Denn an seiner Freiheit liegt es, ob er vielleicht einen Teil dieser Schöpfung, wenn er sich dem Bösen zuwendet, ja, herausreißt aus seiner Entwicklung, nicht mehr teilhaben lässt an dem, was eigentlich ursprünglich als Schöpfungsplan vorgesehen ist, oder ob der Mensch fähig ist, diese zunächst bis zu einem gewissen Grad eben aus der Himmelswelt entlassene Erdenwelt zurückzuführen zum Geistigen. Aus dem inneren Antrieb des Menschen. Und wir müssen uns bewusst sein, das ist auch eine Botschaft, die damit verbunden ist, es liegt an uns, ob dieser Weg zurückgefunden wird oder nicht. Es liegt jedenfalls mit an uns. Nur, wir sind nicht alleine dabei. Wenn wir es alleine tun müssten, dann wären wir wahrscheinlich rettungslos verloren, so wie wir zunächst einmal hilflos verloren waren gegenüber dieser luziferischen Verführung in Wahrheit. Denn Sie müssen sich denken, dieser Ur-Adam, der noch dieser riesige Adam ist, aber der noch ein so ganz kleines, schwaches Ich-Bewusstsein hat. Und dem steht gegenüber eine mächtige, weisheitsvolle, geistige Wesenheit in Form dieses Luzifer. Luzifer ist der Träger des Lichtes, der Träger der Weisheit eigentlich. Gewaltige Weisheit trägt er in sich. Also er ist eigentlich eine helle, strahlende Macht, aber indem er frühzeitig den Menschen dieses Licht gegeben hat, hat er ihn halt verführt, als der Mensch noch nicht reif war, damit in Wahrheit umzugehen. Das ist die Problematik, die dabei entstanden ist. Aber er hat ihm eben auch die Freiheit gegeben, die Freiheit, den Göttern zu trotzen, so wie einstmals dann in der griechischen Sage Prometheus dem Zeus trotzt und sagt, was ich dich ehren, warum? Ich habe da alles selber gemacht auf Erden und du hast nur hilflos zugeschaut von oben und hast mir überhaupt nicht geholfen in Wahrheit. Also was willst du von mir? Also so weit geht, dass der Mensch, der dann die Erde betritt und sich auflehnt gegen die Götter, der Aufgerichtete, ja der Aufständige sogar gegen die Götter geworden ist. Wir haben diesen Aufstand eigentlich gegen die Götter in gewisser Weise schon in unserer Körperhaltung drinnen. Das ist auch etwas. Wir stehen auf gegen die Erde, aber wir stehen auch auf gegen die Götter. Also wir sind sehr trotzig gewesen irgendwo. Sehr gefährdete Wesen dabei auch. Weil wir uns dann immer durch das Licht Luzifers dann immer sehr viel gescheiter vorkommen, als wir in Wahrheit sind. Und indem wir dann mit dem Sündenfall hier heruntergestürzt sind, dann sind wir erst recht von Regen in die Traufe gekommen, denn jetzt kommt da von unten, wie uns Steiner ganz deutlich schildert, noch eine zweite Versuchermacht entgegen, die noch gefährlicher ist. Die Kräfte der Finsternis, wenn man so will. Die Kräfte der Finsternis, die eigentlich, in dem Erdengebilde schon von Anfang an irgendwo drinnen sind. Das heißt ja am Anfang schon, die Erde war finster und wüst und leer und Chaos herrscht da drinnen und so fort. Und da drinnen herrscht auch ein sehr finsterer Geist, den Rudolf Steiner in Anlehnung an die persische Mythologie Ahriman genannt hat. Angramainyu, der finstere Geist, der dem Lichtgott Ormuz entgegensteht. Licht und Finsternis. Also in diese Polarität sind wir sehr stark hineingestellt. Ja, aber auf jeden Fall, dass wir da heruntergestürzt sind, war eine Tat dieses Luzifer, dem war der rettungslos ausgeliefert in Wahrheit. Und wenn man sagt, also da ist die Erbschuld des Menschen drinnen, da muss uns aber auch bewusst sein, ja, wir haben schon die Folgen dieser Verfehlung zu tragen, das ist uns mitgegeben, durch alles, was wir auf Erden haben, an Schmerzen, an Leid, an Tod erleben, das wird ja deutlich geschildert, aber uns muss auch bewusst sein, wir hätten gar nicht, oder dieser Adam, in dessen riesiger Seele wir eigentlich alle noch beschlossen waren drinnen. Also eigentlich ist es eine große Menschheitsseele, dieser Adam damals noch. Aber der hätte sich nicht wehren können dagegen. Also Schuld, davon Schuld zu sprechen, ist noch sehr relativ, weil er hat eigentlich nicht wirklich eine große Chance gehabt, diesem Luzifer zu widerstehen. Und das heißt, verführt wurde er durch eine Göttertat, wenn man so will, denn auch dieser Luzifer ist in gewisser Weise ein übermächtiges, göttliches Wesen in gewisser Weise. Und er war ja auch, wenn es auch unter Steiner schildert, in früheren Zeiten durchaus ein dem Christus ebenbürtiges Wesen. Also noch auf einer früheren Entwicklungsstufe waren sie eigentlich Brüder, beide auf gleicher Rangstufe in gewisser Weise. Also, aber er hat eben, dieser Luzifer hat eine andere Aufgabe bekommen. Also Steiner sagt das manchmal so, finde ich auch sehr, sehr humoristisch fast, er wurde abkommandiert zu dieser Aufgabe, eben Widerstand zu bieten in der Schöpfung, eben um den Menschen letztlich die Freiheit zu ermöglichen. Also es geht nicht nur darum, den Teufel zu verteufeln, sondern es geht darum, seine Aufgabe zu erkennen und zu erkennen, wie wir damit umgehen, ja sogar zu erkennen, ganz große Aufgabe, und das führt uns schon Richtung Pfingsten fast hin, uns damit zu beschäftigen, ja, wie können wir diesen Luzifer erlösen, sogar. Das heißt, befreien von seiner Aufgabe. Und Rudolf Steiner sagt in einem seiner Vorträge was ganz Bemerkenswertes. Wenn dieses Pfingstereignis kommt, wo der Heilige Geist auf die Jünger ausgegossen wird und sich also diese feurigen Zungen heruntersetzt, senken auf die Jünger, dieser Heilige Geist, der den Jüngern gesendet wird durch den Christus, dann sagt er, dieser Heilige Geist, der da herunterkommt, das ist nichts anderes als der verwandelte Luzifer. Der ungewandelte, der erlöste Luzifer ist es eigentlich. Und jeder, der diesen Heiligen Geist in sich aufnimmt, trägt eigentlich bei zur Erlösung dieses Luzifer. Also etwas ganz Gewaltiges. Da beginnt dieser Gegensatz, dieser Kluft, der durch diese Kluft, die durch die ganze Schöpfung geht, geheilt zu werden. Und zwar aus der Freiheit des Menschen, aber denn es müssen Menschen da sein, die diesen Heiligen Geist als Freiheit annehmen. Das ist auch ganz wichtig. Das ist nicht etwas, was uns zwangsläufig zukommt, sondern das ist etwas, ja, wo wir sogar durchgehen müssen, durch dieses Himmelfahrtsereignis, wo der Christus selbst den Jüngern für eine Zeit von 10 Tagen zumindest aus den Augen verschwindet. Nicht nur, wenn Sie denken, wie war denn das? Es ist das Mysterium von Golgatha, es ist der Tod auf Golgatha, damit verlieren Sie einmal den äußeren sinnlichen Anblick des Christus. Also er ist Mensch geworden zuerst, aber als äußeren Menschen haben Sie ihn verloren. Es geht jetzt weiter, dass sich dieser Christus durch dieses Mysterium von Golgatha aber nicht von der Erde verflüchtigt, von der Erde weggeht, wie es eigentlich das Normale ist. Immer wenn wir Menschen sterben, dann geht unser Geistiges zunächst einmal weg von der Erde. Wir verlassen diese Erdenwelt. Nicht nur für den äußeren Blick der Mitmenschen, sondern wir steigen in höhere, die himmlischen Sphären eben auf. Diese himmlischen Sphären, die aber noch nicht diese volle Verbindung mit der Erdenwelt haben, sondern wo diese Trennung da ist. Aber wir steigen nach dem Tod in diese himmlische Sphäre hinauf, um uns dort neue geistige Kräfte zu holen und dann vielleicht wieder zu einem neuen Erdenleben herunterzukommen, gestärkt mit diesen Kräften. Wir brauchen also immer wieder diese Erneuerung im Geistigen. Da müssen wir durchgehen. Der Christus geht diesen Weg nicht. Wenn er durch den Tod geht, ist sein Himmelreich nicht in diesen himmlischen Sphären da oben, nicht in diesen Sphären, wo die Elohim geblieben sind, sondern sein neuer Himmel wird die Erde. Er verbindet sich mit der Erde. Die Erde wird sein Himmel. Und damit entstehen ganz neue Perspektiven in der Schöpfung auch. Jetzt wird in gewissem Sinne das gut gemacht, was vorher, man kann jetzt sagen, schlecht gemacht wurde, aber was vorher diesen Rissen in der Schöpfung erzeugt hat, dass Himmel und Erde getrennt wurden. Das beginnt jetzt geheilt zu werden, indem sich der Christus mit der ganzen Erde verbindet. Und mit der ganzen Erde heißt, mit allen Bäumen, mit allen Tieren, mit allen Steinen, mit auch dem, was unsere menschliche Leiblichkeit ausmacht. Und damit eine Heilkraft hineinsendet in diese ganze Erdenwelt, die sonst immer mehr und immer schneller den Zerfall anheimgegeben wäre. Sie wird trotzdem einmal als äußerer Planet zerfallen. Muss, aber dann werden wir als Menschen unsere Aufgabe hier erfüllt haben, nämlich die Aufgabe erfüllt haben, unser Ich in Freiheit zu entwickeln und dann die Kraft der Liebe zu entwickeln. Und wenn der Christus sich nicht so mit der Erdenwelt verbunden hätte, wie er es getan hat durch dieses Mysterium von Golgatha, dann wäre die Erdenwelt viel, viel, viel früher schon zerfallen. Dann wären wir jetzt schon in einer Zeit drinnen, wo die ganze Erdenwelt, wo unsere ganze Leiblichkeit schon einen ganz, ganz starken Zerfall entgegengehen würde, eben durch diese finsteren arimanischen Kräfte, die da drinnen walten. Denn die haben als das Größte und Stärkste, was sie tun können, die Fähigkeit, alles zu zerstören, zu zerlegen in Wahrheit. Es zwar dann zu einem Scheinleben vielleicht zusammenzusetzen, zu Mechanismen, wenn man so will, indem sie die Trümmer immer wieder neu ordnen, darum ist dieser Ariman auch der Geist der gewaltigsten Intelligenz, wenn man so will, aber einer völlig toten Intelligenz. Einer Intelligenz, die also weit überragt noch alles das, was wir heute in der Technik können, und dort gehen wir auch nur mit den Toten um und bringen die unglaublichsten Zauberwerke hervor. Diese Intelligenz stammt von Ariman in Wahrheit. Aber er kann nur Totes neu zusammensetzen, neu arrangieren. Und neu ist dabei sehr unter Anführungszeichen zu setzen. Es entsteht eigentlich nicht wirklich schöpferisch Neues. Schöpferisch Neues ist ja ganz, ganz was anderes. Es kann nur logische Kombinationen sozusagen kann er basteln, dieser Ariman. Das kann er gewaltig. Aber dahinter sind letztlich immer die Kräfte, die alles zersplittern, die alles zu Staub zerfallen lassen. Und gerade dort, wo er immer mehr seine mathematische Exaktheit hineinbringt. Der Ariman ist auch sehr also mit allen Berechenbaren verbunden. Also im Mysterium Dharma Steiners wird das so deutlich gesagt. Also er ist sehr stark mit Maß und Zahl verbunden und ordnet alles danach, also alles läuft wie eine vorherberechenbare Maschine. Das ist die Welt Arimans. Und in diese Welt sucht er uns Menschen natürlich auch hineinzuziehen. Aber das sind die Kräfte, die die Welt zersplittern lassen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen Sie einen Kristall in der Natur. Bergkristall zum Beispiel. Wenn dieser Bergkristall so gebaut wäre, wie es Ariman wünscht, dann wäre er in seinem Kristallgitter, das heißt in seinen inneren Formungen, absolut perfekt gestaltet. Absolut geometrisch perfekt gestaltet. Nicht ein einziger Fehler wäre drinnen. Und was würde passieren mit diesem Kristall? Beim ersten Lufthauch würde er in 1000 Splitter zerfallen. Weil ein so starres Gebilde, das nicht eine einzige bewegliche Stelle mehr in sich hat, kann einer Kraft, die auf sie einwirkt, nicht mehr anders ausweichen, als dass ein 1000 Splitter zerfällt. Jeder wirkliche reale Kristall in der Welt draußen hat in Wahrheit immer, selbst wenn er ganz klar erscheint, äußerlich viele, viele, soll man sagen, Fehler, viele, viele lebendige Strukturen in sich, und eben nicht nur dieses mathematisch exakte Gitter. Und gerade weil er dieses nicht nur exakt mathematische in sich hat, sondern dieses lebendig bewegliche auch, kann er dem Druck ausweichen und kann dann vielleicht ein ganz harter, stabiler Kristall sein. Nur dadurch. Das heißt, wir können verfolgen diese Wirkung des Christus sogar bis da hinein. Wenn Christus sich nicht mit dem Mysterium von Golgatha, mit der Erde verbunden hätte, dann wären wir heute schon auf dem Weg, Richtung dieser perfekten Kristalle. Das würde schon so diese ganze Erdenwelt ergriffen haben. Es würde namentlich unseren eigenen physischen Leib so ergriffen haben. Und er würde immer perfekter werden. Denken Sie dann so, wie man heute immer so die Sehnsucht hat, das alles perfekt zu machen. Das ist ja gerade der Wahn unserer Zeit, die Perfektion bis zum Gehen her, bis alles abstirbt, aber letztlich. An der Perfektion erstickt die Welt. Weil sie ist nicht mehr dann offen für eine Neuschöpfung. Denn vielleicht von einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, wenn etwas perfekt und fertig ist, was ist dann? Dann ist es aus. Dann ist die Entwicklung zu Ende, es gibt nichts mehr. Etwas Perfekteres kann ich nicht noch mehr perfektionieren. Dann kann ich eigentlich es nur mehr zerschlagen und schauen, vielleicht kann ich dann was Neues machen. Aber das heißt, der Ahriman ist eigentlich der diese Perfektion auf die Spitze treibt, so hin, dass die Schöpfung sich letztlich auflöst dadurch. Also er ist immer der Geist, der das alles in die Auflösung hineinbringt. Und Christus ist der Geist, der sich mit der Erde verbunden hat, um zu sehen, dass das zumindest nicht zu früh passiert. Dass das nicht passiert, bevor der Mensch hier reif geworden ist, mit seiner Freiheit umzugehen. Reif geworden ist, diesen Heiligen Geist in sich aufzunehmen und damit wirkliche Schöpferkraft in sich aufzunehmen. Der Mensch hat in seinem Ich nämlich in Wahrheit genau dieses Tor, durch das er diesen Heiligen Geist aufnehmen kann, diesen erlösten Luzifer, wenn man so wie aufnehmen kann. Weisheit, die schöpferisch geworden ist. Weisheit, in der letztlich dieselbe Schöpferkraft drinnen wohnt, die einstmals die ganze Schöpfung hervorgebracht hat, die sich mit dem Christus verbindet, mit dem schaffenden Wort verbindet. Der lebt eigentlich dann darin, in diesem Heiligen Geist. Aber indem wir ihn durch das Ich in der Freiheit aufnehmen, ist es jetzt, dieses Wort des Paulus, nicht ich, sondern der Christus in mir, ist nicht dieses alte Prinzip, wo man einfach ausführendes Organ der Hierarchien drüber ist, oder wir sind nicht einfach ausführendes Organ des Christus, sondern es ist eigentlich genau umgekehrt. Der Christus erfüllt unseren Willen, was wir geistig schaffen wollen, und er gibt uns nicht die Kraft dazu, aber er legt es in unsere Hände, er bestimmt uns nicht dazu, mach dieses oder mach jenes, sondern er hilft uns dabei, das, was wir aus unserem Ich heraus schaffen wollen, zu vollbringen. Er hat sich ganz in die Hände der Menschen begeben. Das zeigt ja schon die ganze Passionsgeschichte, dass das Schritt für Schritt eigentlich ein Weg ist, wo dieser große kosmische Geist des Christus heruntersteigt auf die Erde und sich immer mehr, ja man kann sagen, seiner Allmacht begibt und sich in die Macht der Menschen begibt. Das zeigt auch dieser Weg der Passionsgeschichte ganz deutlich. Also gerade dieser Christus am Kreuz ist nicht der Allmächtige. Er verzichtet auf seine Macht. Ja, er könnte sie jederzeit herbeirufen, aber er verzichtet darauf. Aus seiner Freiheit verzichtet er darauf. Und aus seiner Freiheit heraus gibt er sich in unsere Hände und gibt uns die Möglichkeit, aber, dass wir mit seiner Hilfe, wenn wir es aus der Freiheit heraus wollen, schöpferisch tätig werden. Im ganz Kleinen zunächst einmal. Na, im ganz Kleinen heißt einmal vor allem, uns selbst umzuschaffen. Das ist einmal die erste Aufgabe, denn was haben wir in uns? Wir haben nicht den Heiligen Geist zunächst in uns. Also wir haben schon einen Geist in uns, wir haben eine Seele in uns, aber ein bisschen Unheiliges ist das schon dabei, manchmal ein bisschen viel auch. Also wir sind schon so innerlich, wenn man sich das genauer anschaut, noch eine ziemlich dunkle Welt, die noch sehr hart des Lichtes, das da kommt. Also wir müssen eigentlich immer wieder dieses Christuswort, das werde Licht, der Christus ist es eigentlich, der dieses Wort spricht, schon am Anfang der Schöpfungsgeschichte. Aber wir müssen es in uns immer wieder wiederholen, diesen Prozess. Also man könnte die ganze Schöpfungsgeschichte eigentlich auch so lesen, als etwas, was wir immer wieder in uns erneuern müssen, durch das wir wieder durchgehen müssen. Wir müssen immer wieder dieses Es werde Licht sprechen. Wir müssen diesen ganzen Weg, Mensch zu werden, immer wieder tun. immer wieder tun. Wir sind noch nicht fertig Menschen. Wir haben zuerst den Impuls dazu einmal ein bisschen. Und wir haben jetzt eben diese große Hilfe, dass der Christus aber in uns dieses Licht werden kann, in uns aufleuchten kann. Und dann können wir Stufe für Stufe uns diesem Menschsein nähern, dem diesen unheiligen Geist in uns zum Heiligen Geist verwandeln. Das heißt, dieses luziferisch in uns Versuchte zu erlösen. Da beginnt es. Also das ist etwas, was wirklich wir ganz selber tun müssen. Und alles andere, was dann weitergeht, was wirkt in die Welt der Lebenskräfte hinein. Die Lebenskräfte, die in der Natur wirken, die Lebenskräfte, die in uns wirken und uns gestalten. Naja, da können wir ganz allein schon immer tun. Da brauchen wir ganz stark die Hilfe des Christus. Aber gerade im Seelischen, wo wir mit dem Luzifer kämpfen, da müssen wir einmal mit unserem Licht den Kampf aufnehmen. Und jetzt sind wir hoffentlich so weit, dass wir den Kampf gewinnen können. Ja, Kampf ist eigentlich ein schlechtes Wort. Diese Aufgabe bewältigen können, die uns gegeben ist, diesen Luzifer zu erlösen, der einstmals Adam verführt hat, wo dieser Adam noch den völlig hilflosen Grunde ausgeliefert war. Jetzt sollten wir durch diese lange, leidvolle, freudvolle, leidvolle Erfahrung des Erdenseins durchgegangen sind, so weit sein, aus unserem Ich heraus, das fest auf der Erde steht, in das umwandeln können, diesen unheiligen Geist zum heiligen Geist zu machen. Dann kommen diese feurigen Zungen auf uns herab. Und das liegt an uns. Und das ist immer noch der Punkt, wo die Schöpfung scheitern könnte daran. Also, wenn nicht genügend Menschen diesen Weg gehen und ihn verweigern, dann heißt das trotzdem, dass die Schöpfung schlecht ausgehen könnte oder nicht im Sinne dessen ausgehen könnte, wie es möglich wäre, wie es den Menschen und der Welt zugedacht ist. Also da sind wirklich wir in die Verantwortung genommen. Das ist das ganz Große. Und dessen man sich sehr, sehr bewusst werden muss, weil eben wenn es heißt, Christus hat die Sünden der Welt auf sich genommen und so weiter, es wird dann oft also so irgendwie fehlinterpretiert, dass man sagt, na gut, letztlich wird Christus schon alles lösen und es wird schon alles gut gehen am Ende. Jetzt bin ich zwar Sünder gewesen und so weiter, aber im letzten Moment sage ich noch, hilf mir und dann ist alles getan. Es ist ein bisschen, wenn man sich die Geschichte von Hoffmannsthal, den jeder Mann anschaut, geht es am Ende so ein bisschen. Man hat sein ganzes Leben lang tut er alles verkehrt, aber in letzter Minute bekehrt er sich noch und dann darf er endlich auch zum Herrn auffahren, in den Himmel hinauf. Wir müssen eigentlich mit dem Christus hier arbeiten, aber das liegt an uns. Also das ist eine Aufgabe für uns. Und an uns hängen aber die Hierarchie, die geistigen Wesenheiten über uns. Es gibt so eine wunderschöne Zeichnung von Steiner, die ist ganz berühmt, die schöne Tafelzeichnung. Da sieht man sowas. Und dann geht es so irgendwie runter. So, wenn man das sieht, denkt man sich, aha, das ist moderne Kunst. Der Weiße ist greiser und da was Gelbes sollte gelb sein und das ein grüner Strich, der runtergeht. Also ganz schlicht und einfach. Er sagt, wenn der Mensch, das sind wir, Menschen in der Erdenwelt, wenn wir unsere geistige Entwicklung versäumen, dann geht es bergab. Und zwar nicht nur mit uns, sondern auch mit den Engelwesenheiten. Denn wir binden sie an uns. Die sind gezwungen, jetzt Aufgaben für uns zu übernehmen, die wir eigentlich schon selbst übernehmen sollten. Und wo wir eigentlich schon reif wären, sie zu übernehmen. Und wenn wir unsere Aufgabe nicht erfüllen, dann ziehen wir sie hinunter. Dann halten wir sie fest bei Aufgaben und sie können selber nicht höher steigen. Das heißt, was machen wir eigentlich, wenn wir sie zurückhalten? Wir machen sie aber dadurch zu unvollkommenen Wesen. Zu Widersachermächten in Wahrheit. Denn Luzifer ist dadurch zur Widersachermacht geworden, dass er in gewisser Weise hinter der Entwicklung dann auf einem gewissen Zeitpunkt zurückgeblieben ist. Nicht mehr seine vollen Kräfte entfaltet hat, sondern nur mehr einen Teilbereich entfaltet hat. Also Steiner sagt das sehr deutlich, diese Widersacher-Mächte sind Wesenheiten, die teilweise in ihrer Entwicklung zurückgeblieben sind. Die aber so gefährlich deswegen sind, weil sie auf bestimmten Gebieten aber sehr weit entwickelt sind. Auf anderen nicht. Also gerade, man könnte sagen, sozusagen auf moralischen Gebiet sind sie ein bisschen unterentwickelt. Und haben aber trotzdem gewaltige Kräfte, die sie einsetzen können. Und an uns liegt es aber, wie das in der Zukunft weitergeht, ob wir weiter enge Wesenheiten herunterziehen und so Widersachermächten machen oder indem wir unsere geistige Aufgabe erfüllen, ihnen verhelfen, höher zu steigen, zu sagen, ja, lieber Mensch, du kannst das jetzt selber, jetzt kann ich mich zu höheren Aufgaben zuwenden. Also zum Beispiel so eine Aufgabe, eine ganz wichtige Aufgabe, die Steiner schildert. Er geht ja davon aus, dass der Mensch eben nicht nur einmal auf Erden lebt, sondern dass er durch wiederholte Erdenleben durchgeht. Ein Gedanke, der ja im Christentum bis jetzt oder vor Steiners Schilderungen eigentlich nicht so eine große Bedeutung gehabt hat. Aber interessanterweise, wenn man sich die theologischen Schriften durchliest, es ist eine der wenigen Dinge, die nicht als Ketzerei verboten ist, von Reinkarnation zu sprechen. Das ist ganz interessant, weil in 2000 Jahren Kirchengeschichte in etwa hat man es doch geschafft, wirklich jede Kleinigkeit also dogmatisch zu regeln, was also Ketzerei ist und was nicht Ketzerei ist. Und der Gedanke der Wiedergeburt nicht. Der, weil es ist zwar unerwünscht und am besten redet man nicht darüber, und also auch unser nicht mehr Papst, jetzt hat in seinen Büchern darüber geschrieben, er erwähnt es auch kurz einmal, sagt, ja, also man kann es nicht ausschließen, aber er selber fängt damit nichts an, er kann sich eigentlich nichts darunter vorstellen. Und das ist so also in etwa die verbreitete Meinung. Ja, hat auch seinen Grund gehabt, dass dieser Gedanke der Reinkarnation, der Wiedergeburt des Öfters auf die Erde kommen, zurückgedrängt werden musste, damit der Mensch einmal wirklich hier Fuß fasst auf der Erde und sagt, auf dieses Leben hier, jetzt kommt es an. Und ich kann nicht sagen, ja, schau mal im nächsten Leben vielleicht oder im übernächsten, jetzt ist es zu anstrengend. Tun wir doch gerne, oder? Also, wir müssen aber ein Bewusstsein kriegen, hier, jetzt, entscheidende Stunde. Eigentlich ist immer, jede Minute ist entscheidend, wo wir uns fürs Gute oder fürs Böse entscheiden. Das sagt eben auch Steiner ganz deutlich, dass das also der Hintergrund ist, dass eine Zeit lang dieses Bewusstsein von Reinkarnation und dem damit verbundenen Schicksal des Menschen im Bewusstsein der Menschen zurücktreten musste. Aber es ist jetzt die Zeit angebrochen, langsam vielleicht wieder Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ja, ganz im Sinne vielleicht eines Gedankens, den Lessing entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, er hat so eine schöne Schrift, eine kleine Schrift verfasst, die Erziehung des Menschengeschlechtes. Und er geht da der Frage nach, ja, wie kommt denn diese ganze Entwicklung der Menschheit durch die ganze Geschichte zustande? Und dann sagt er, naja, eigentlich kommt es doch darauf an, dass ich mich als Mensch selber entwickle. Dass im Menschen liegt die Kraft, sich entwickeln zu können. Das passiert nicht von selber, sondern ich muss etwas tun dazu. Ja, aber wie viel bringe ich denn in einem Leben weiter, wenn ich ehrlich bin? Ganz wenig. Und manche schaffen nicht einmal das, sondern einen Rückschritt. Auch das kommt hier und da vor. Wie soll ich denn da überhaupt irgendwie eine Chance sehen, weiterzukommen? Das kann doch eigentlich nur gehen, wenn ich öfter die Chance bekomme, mich hier im Erdenleben zu bewähren. Und diese Taten kann ich aber auch nur hier im Erdenleben vollbringen. Hier, wenn ich auf der Erde stehe, hier bin ich der freie, vollbewusste Mensch. Da muss ich diese Taten vollbringen. Und er sagt, ja, die geschichtliche Entwicklung, die historische Entwicklung der Menschheit ist eigentlich nur dadurch zu verstehen, dass die Menschen, die sind es, die durchgehen und die entwickeln sich. Und dadurch steigt die Menschheit in gewisser Weise höher. Und wenn man sich das anschaut, so weiß man nicht, ob nur höher ist. Es gibt manches, was bergab auch zu gehen scheint, aber trotzdem wollen wir ja hoffen, dass das Meer der Weg hinaufgeht und dadurch eben auch diese Engelwesenheiten befreit werden. Und diese Engelwesenheiten, also wirklich ganz konkret die Engelhierarchie über uns, die hängt damit zusammen, so erzählt uns das Rudolf Steiner, dass die eigentlich das Bewusstsein über unsere verschiedenen Erdeninkarnationen in sich tragen, solange wir das selber nicht können. Und wenn wer von uns, der hier sitzt, kann jetzt schon so genau, ich will niemand was unterstellen, aber wahrscheinlich werden nicht so viele da sein, die genau sich erinnern können, wie das in früheren Inkarnationen genau war. Ja, da war Ägypten, da war Griechenland, da war Dorf, wo es so und so geheißen. Ist also für uns heute nur ein bisschen schwierig, diese Äußerlichkeiten sind auch nicht das wirklich Wichtige. Aber wichtig ist ein gewisses Empfinden mitzubekommen, ich komme als eine Individualität in dieses Erdenleben herein, das schon etwas mitbringt aus früheren Erdenleben. Sich auch ein Schicksal mitbringt. Ein Schicksal, das sich mit anderen Menschen verbindet. Und das konkret im Alltag zu erkennen, und das geht's. Nicht zu wissen, ja, wir waren in Griechenland oder sonst wo, das ist uninteressant, aber mal zu wissen, überhaupt, der Mensch, der mir da gegenübertritt, weil vielleicht komischerweise, unsympathischer, der tut gar nichts, ja. Aber irgendwie passiert dann doch manchmal, das ist so, wenn man ganz ehrlich ist, nein, wir sind nicht alle Liebe von einem vielen Menschen, aber im Unterdruck passiert es trotzdem, dass man, weil bei manchen hat man Antipathie, bei anderen sofort Sympathie und versteht sich gleich auf dem Anfang. Dann ist es meistens schon anzeigend, dass da einfach irgendeine karmische, belastete oder weniger belastete Beziehung besteht. Und das zu erkennen, nicht gleich zu kämpfen und auf den loszugehen womöglich und zu sagen, ja, ich nehme mir Steine in den Weg. Ja, vielleicht bin ich mir selber, der die Steine in den Weg legt, weil ich nicht erkenne, dass ich mit dem was auszugleichen habe. Und da ist gerade also die Hilfe des Christus ganz wichtig. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir unser Karma miteinander ausgleichen, dann ist Christus mitten unter uns. Muss er eigentlich mitten unter uns sein? Kann er mitten unter uns sein? Er ist eigentlich der Herr des Karma, des Schicksals. Steiner weist darauf zurück, darauf hin, auf diesen Umstand, und er sagt, eigentlich diesen Christus, also noch in kosmischen Sphären eigentlich, weil den haben alle alten Kulturen auch gekannt und auch schon die alten Inder, und dann mit den alten Indern meint er eine Kultur, die tausende Jahre in der Vergangenheit zurückliegt, aus der es unmittelbar gar keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt, weil es damals noch gar nicht einmal die Schrift gegeben hat, was also mündliche Überlieferungen vielleicht gibt und von dem sich dann später nur in den vedischen Schriften und dergleichen, die viel, viel später entstanden sind, Samatha Abglanz erhalten hat. Aber die haben eigentlich, gesagt er, schon von dem Christus gesprochen. Die haben gesprochen von dem Vishvakarman. Der Vishvakarman, der der große Weltenbaumeister ist, der nämlich die schöpferische Kraft hineinschickt in die Welt, der bis dann später in der persischen Kultur genannt wurde das schöpferische Wort Honova, das schöpferische Weltenwort, das ist genau dasselbe. Aber Vishvakarman, wie in die Inder nannten, Karma, da gibt es Karma drinnen. Er ist der Alltätige, im Tun, im Handeln, da entsteht das Karma. Jede Tat, jeder Atemzug eigentlich, den wir machen, jeden kleinen Finger, den wir bewegen, erzeugt Karma in gewisser Weise, im guten oder im negativen Sinn. Also wie wir mit den anderen Menschen umgehen, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir mit der Welt umgehen. Ja, wirklich, wie wir atmen. Wenn wir ein sehr, sehr triebhafter, emotionaler Mensch sind, dann atmen wir anders, als wenn wir ein etwas beherrschterer Mensch sind. Und wenn wir triebhafter sind, vergiften wir mehr die Welt. Mit Kohlendioxid, das ist eine große Frage heute. Die Umweltverschmutzung hat begonnen schon mit dem Menschen, der auf die Erde getreten ist als erstes. Damals haben wir schon ein Kohlendioxidproblem gehabt, durch die Atmung. Wir können, aber indem wir, es sind so Kleinigkeiten, sagt man, ja, aber spielt denn das für eine Rolle? Im großen Weltenzusammenhang spielen diese Dinge sehr wohl eine Rolle. Und das sind genau die Dinge auch dahinter, nämlich das Menschen, die diese innere Erläuterung genommen haben, die bringen dann genau die Dinge dann in der Technik und so weiter hervor oder in der Wirtschaft hervor, die das dann im großen Maßstab verstärken. Das ist nur der noch größere, triebhaft atmende Mensch, der dann die Welt von mir mit Kohlendioxid vergiftet. Also das ist nur die Folge davon in Wahrheit, das ist die große Folge dann. Aber die kleine Folge, das ist einmal in uns und da müssen wir es bewältigen. Und da müssen wir also diesen unheiligen Geist zum Heiligen Geist verwandeln. Das ist also diese Aufgabe, die mit dem Pfingstwunder, wenn man es so will, verbunden ist. Und sie ist uns gegeben, der Christus musste also für eine kurze Zeit, für längere Zeit sogar, aus den Augen der Menschen, das heißt aus dem Bewusstsein der Menschen, aus der direkten Wahrnehmung verschwinden. Also sinnlich verschwindet er letztlich mit dem Tod auf Golgatha. Jetzt gibt es also die Grablegung und dann ist ja schon mal das Erste, wie die Jünger zum Grab kommen, dann ist nicht einmal mehr der Leichnam da. Also er ist nicht hier. Also nicht einmal eine Mühle davon bleibt über. Also er ist ja ganz verschwunden und ist ja sehr interessant dann diese Geschichte am Grab, wie das in den einzelnen Evangelien geschildert wird. Also unterschiedlich nämlich. Ist auch ganz interessant. Wieder sagt man, ja, das sind ja verschiedene Überlieferungen, jeder hat jetzt ein bisschen herumfantasiert, aber ernst nimmt es ja eh keiner. Nicht einmal die Theologen nehmen es wirklich ernst. Also sagen, es sind Bilder. Es sind Bilder, natürlich steckt dahinter eine Wahrheit, aber die Bilder sind halt, mit denen wissen es auch mit heutzutage nichts mehr anzufangen. Das ist ganz interessant. Ja, selbst die zentrale Frage der Auferstehung. Fragen Sie die Theologen, was sie sich wirklich darunter vorstellen. Bibliotheken werden vollgeschrieben davon, wenn man sich fragt, wie soll das jetzt wirklich zugehen? Wie stellt man sich das konkret vor? Findet man nichts. Es sind eigentlich dann nur Floskeln. Im Grunde Floskeln. Es steht dann nur, ja, es ist gewiss so, und, aber ich weiß nicht einmal, wie es sein soll in Wahrheit. Also, das heißt, dieses Wissen, darüber müssen wir gewinnen, und das ist sehr, sehr, sehr schwer. Was soll man sich wirklich vorstellen? Soll man sich vorstellen, die Gräber öffnen sich und dann kommen die vielleicht gar nicht mehr vorhandenen Gebeine heraus und nimmt sie eher raus mit der Wahrheit und wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Und was hätten wir gewonnen? Also jetzt haben wir so unseren Körper, wie er jetzt ist, dann zerfällt er und dann baut sich das wieder auf und ist wieder genauso wie vorher, erst wieder sterblich. Paulus sagt aber ganz deutlich, es ist ein unverweslicher Leib. Also so ein stofflicher Leib wird aber nicht leicht unverweslich werden. Selbst wenn man noch mehr Technologie entwickeln wird, dass das nicht gelingen. Also das ist damit nicht gemeint. Das ist eine große Rätselfrage, was da wirklich aufersteht. Und es ist aber trotzdem ganz deutlich gesagt, Auferstehung des Leibes. Das war Auferstehung der ewigen Seele und so, das wäre ja noch irgendwie vorstellbar. Das ist eben der Hauch da. Da braucht man uns nicht so anstrengend vielleicht, aber Auferstehung des Leibes, was ist damit gemeint? Und zunächst sind auch die Jünger nicht sehend für diesen Auferstandenen. Sie können das verfolgen, also in den Schilderungen. Sie kommen zum leeren Grab, dann kommen interessanterweise erst die Frauen, auch zum Grab, sehen das auch. Und die sehen aber auch nicht den Auferstandenen zunächst. Dann gibt es die verschiedenen Engelerscheinungen am Grab. Also manche vor dem Grab, dann im Grab, dann ganz tief im Grab drinnen. Jedes Mal ein bisschen anders geschildert. Einmal ist es ein gewaltiger Engel, der offensichtlich sogar den Stein vom Grab weggerollt hat, der also in den Naturgewalten wirkt. Wenn man die Sprache der Bibel kennt und das Wort Exousiae, das dort verwendet wird, kennt, weiß man, das ist eigentlich schon fast mehr als ein Engel. Das ist eine Schöpferwesenheit, die den Elohim gleicht. Und die Elohim, im Griechischen werden sie Exousia genannt. Das sind die Gewalten, die sind so gewaltig, dass sie eben bis zu diesen Schöpfertaten hineinwirken konnten, die ganze Welt letztlich hervorgebracht haben. Also so ein Engel oder Gott eigentlich steht am Anfang dieser Erscheinungen, der in den Naturerscheinungen wirkt. Der wirkt in dem, was als Erdbebenkräfte, das sich entwickeln. Sie kennen diese Schilderungen, die in manchen Evangelien, also nicht in allen vorkommen, dass mit dem Tod des Christus am Kreuz, mit dem Tod des Jesus Christus, wenn man es genauer sagen will, eine gewaltige Erschütterung auch geht durch die Welt und Erdbeben entstehen und so weiter. Also die Erde erschüttert wird, die Sonne verdunkelt sich. Auf mysteriöse Weise im Universum kann jedenfalls kein Sonnenfinsternis, kein reguläres sein. Weil Ostern fällt auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Und kurz nach einem Vollmond kann es keine Sonnenfinsternis geben. Weil bei einer Sonnenfinsternis muss die Mondscheibe genau vor die Sonne schieben. Das heißt, es geht eigentlich nur, wenn Neumond in Wahrheit ist. Das heißt, wenn die Sonne von der anderen Seite auf den Mond scheint. Also das eine richtige Sonnenfinsternis kann es nicht gewesen sein, aber sie verdunkelt sich. Wodurch auch immer. Also gewaltige Erscheinungen, die in der Natur vor sich gehen. Und dann kommen andere Engelerscheinungen und dann kommt Maria Magdalena, die hat auch noch Engelerscheinungen und dann erst hört sie zunächst einmal eine Stimme und dann sieht sie den Gärtner, den sie noch immer nicht erkennt als den Auferstandenen. Und erst als sie sich da wirklich näher zuwendet und ihn berühren will, dann fällt es ihr sozusagen mit Schuppen von den Augen, dass der Auferstandene da ist. Und das heißt, dieser Auferstandene ist für sie erlebbar, er ist erlebbar in seiner ganzen, wenn man so will, menschlichen Gestalt. Und trotzdem ist er kein stofflich fassbarer Mensch, der dort steht. Das heißt, es ist ein geistiges Erlebnis, das sie hat. Aber ein geistiges Erlebnis, das so dicht gesättigt ist, das so konkret ist, dass dieser Auferstandene wie ein wirklich körperlicher Mensch vor ihr steht. So dicht ist dieses Erleben geworden. Das ist eben der Unterschied. Wenn sonst die Seele nach dem Tod herausgeht, dann kann man natürlich auch Begegnungen, wenn man entsprechende Anlage dazu hat, Erlebnisse mit diesen Toten haben, aber die sind anderer Natur. Da ist eben dieses Leibliche höchstens noch ein bisschen als Erinnerung, die man mitbringt, wenn man etwa in Träumen von den Toten träumt oder so, dann ist das Bild, das man mitbringt, das, was man auf der Erde Erinnerung hat und schaut es hinein. Aber da, bei der Begegnung mit dem Auferstandenen, ist es nicht einfach nur ein Erinnerungsbild, sondern es ist ein wirklich ganz reales, konkretes, geistiges Erleben, wo dieser Christus anwesend ist. Und man könnte sagen, dieser Leib des Auferstandenen ist, naja, so etwas, was an der Grenze steht zwischen dem physischen, aber nicht stofflichen, und dem ätherischen, den lebendigen Bildbegriffen, die man dadurch draußen gestaltet wirken. Wir haben auch diese Bildbegriffe in uns, Steiner spricht vom Ätherleib in uns, von diesen Kräften, die eigentlich ununterbrochen unseren physischen Leib erhalten müssen. Und dieser Ätherleib ist, solange wir verkörpert sind sozusagen, wirkt in den Körper und hat, wenn man ihn geistig schauen kann, in etwa die Gestalt des Menschen auch. Also er ist ganz eng geschmiedet, weil er ist ja der Baumeister dieses Leibes. Nur nach dem Tod, sehr schnell nach dem Tod, innerhalb von etwa 3 Tagen ungefähr, zerfällt nicht nur der physische Leib, sondern auch dieser Ätherleib löst sich auf. In diesem Ätherleib sitzt aber so viel Wichtiges drinnen, da sitzt zum Beispiel unser Gedächtnis in Wahrheit drinnen. Gedächtnis, Erinnerungsfähigkeit ist nämlich nicht so wie ein Computer oder wie eine Festplatte, wo es gespeichert ist, sondern in Wahrheit ist es in diesen Lebenskräften drinnen. Da ist es drinnen. Man kann das merken, wenn Menschen in ein höheres Alter kommen, wird dieses Gedächtnis oft für die Jugendzeit gerade ganz, ganz wach. Dinge, wo wir uns in der Mitte des Lebens gar nicht daran erinnern können, wie waren das, wie als kleines Mädel oder kleiner Bub da das gemacht hat. Kann man sich gar nicht erinnern. Wenn man älter wird, kommen gerade diese Erinnerungen heraus, nämlich was passiert. Der Ätherleib beginnt sich schon ein bisschen zu lösen vom Physischen. Das ist eben der Prozess des Altwerdens, liegt eigentlich daran, dass, naja, uns durch den Sündenfall die Kräfte des Lebens bis zu einem gewissen Grad genommen wurden oder nicht mehr so stark in uns sind, und es kommt eine Zeit, wo diese rein physischen Kräfte, in denen aber dieser finstere Ariman, der Zersplitterer, der Zerstörer wird, und überhand nehmen. Und dann beginnt sich das Ätherische, die Lebenskräfte zu lösen. In denen sitzt aber auch das Gedächtnis. Und
langsam.
Ja, 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 ja. Danke, danke. Neige war schon zum Ausrufen. Das ist ja so ein riesiges Thema, aber kein Problem lang reden. So, ja. Ich würde sagen, bei den Vorträgen ist in der Schöpfungsgeschichte, gerade am Anfang des zweiten Kapitels, beim 100. Vortrag. Also das dauert, da braucht man ein paar Leben dazu. Ja, also diese Ätherkräfte, die beginnen sich in die Welt zu zerstreuen. Und das Geheimnis der Auferstehung liegt unter anderem darin, dass das eben mit dem Tode nicht mehr so zu zerfallen beginnt, sondern dass das die menschliche Gestalt beizubehalten beginnt. Das heißt, die Form und Gestalt des physischen Leibes bleibt in dem Ätherischen erhalten in gewisser Weise. Das ist die Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Das ist ein Leib, der an der Grenze steht zwischen dem physischen und dem Ätherischen. Es ist ein Ätherisches, das die Form des physischen bewahrt. Und damit bewahrt aber auch das Bewusstsein, das wir an dieser Form entwickeln. Denn was entwickeln wir nämlich hier auch in unserem Erdenleben? Und warum stehen wir hier? Warum können wir hier unsere Freiheit entwickeln? Weil wir uns hier an der Welt stoßen können, werden wir uns vor allem aber an unserem eigenen Körper stoßen können. Und zwar an der Form unseres Körpers stoßen können. Und dieser engen Grenze, das Bewusstsein wird dicht, wenn es sich sozusagen bildlich gesprochen in einen kleinen Raum hineinquetschen muss. Und das der Oder verloren zu gehen, wenn wir nach dem Tod hinübergehen. Und überhaupt, wenn wir keine geistigen Gedanken in uns tragen und hier pflegen, nämlich die Verbindung mit dem Christus nicht pflegen, dann passiert das gerade heute immer mehr, dass Menschen nach dem Tod, naja, zumindest ein sehr dumpfes und sehr eingeschränktes Bewusstsein haben. Und wo, bitte?
Also wenn ich aber einmal in der Menschenwerdung war, ja, und ihnen einmal zugehört habe, kann man ja nichts mehr passieren.
Wenn wir uns so beschäftigen, und von dem, das ist ja der Sinn dieser Menschenweihehandlung, überhaupt des religiösen Lebens und des christlichen religiösen Lebens, sich mit diesen Kräften zu verbinden, dieses Bewusstsein zu gewinnen. Ja, also das sind so ein bisschen Gedanken, wenn Sie Fragen dazu haben, es ist ein kleiner Abriss irgendwo, es mehr kann man in so kurzer Zeit gar nicht geben.
Jetzt muss man mal durchschnaufen ein bisschen.